Willkommen zur Nachmittagssitzung Chemnitz-Linux-Tage am Samstag. Ich habe hier den Steve Zapka und der hat uns einen Vortrag mitgebracht über Sugar, eine kinderfreundliche Umgebung für Klein und Groß. Und ja, viel Spaß dabei.
Dann möchte ich Sie natürlich auch erstmal herzlich begrüßen. Also mein Name ist schon Steve, wie schon erwähnt. Ich selber habe aufgrund der Corona-Pandemie nach Alternativen geschaut für meine Kinder, damit die halt weiter lernen können. Also nicht bloß mit Stift und Papier, sondern halt auch an einem Computer. Und habe dann halt geschaut, was gibt es da für Lösungen. Und bin dann halt irgendwann auf das SugarOS bzw. Sugar oder auch der Nachfolger SugarRiser genannt gestoßen, was im Grunde genommen eine Oberfläche ist für Kinder, die sich auch an die Kinder anpassen tut. Das heißt, je nach Altersstufe oder Bildungsgrad passen sich auch die Anwendungen an. Und früher war es, komme ich dann später nochmal dazu drauf zurück, war es so, dass dass man während der Installation bei dem Stick auch angeben musste, wie alt das Kind ist. Hat man aber aus Grund von Datenschutzgründen, hat man das rausgenommen und jetzt hat man alle Anwendungen, aber als Elternteil, beziehungsweise wenn man das Ganze als Server aufsetzen tut, kann man das dann im Backend noch einstellen, welche Anwendungen die Kinder haben sollen. So. Zum Inhaltsüberblick, natürlich werde ich noch mal kurz was zu meiner Person erzählen. Danach etwas zur Geschichte bzw. die Mission und die Ziele zu dem Projekt zu Sugar. Dann natürlich Benutzeroberfläche, die Features bzw. Erweiterungen und natürlich alternative Anwendungsbeispiele, weil es gibt natürlich nicht bloß Sugar, sondern natürlich eine Vielzahl an anderen Möglichkeiten, die man nutzen kann, halt wie es in der Linux-Welt auch halt so ist. Es gibt natürlich nicht nur eine Linux-Distro und das Gleiche ist natürlich auch bei den Sachen dasselbe. Und ganz zum Schluss mache ich dann nochmal ein kleines Fazit bzw. die Fragerunde. Wenn es dringende Fragen sind, könnt ihr die auch ruhig einfach melden und dann beantworte ich die auch gleich. Gut, zu meiner Person, ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin schon 30 Jahre mittlerweile, habe drei wundervolle Kinder, Töchter alles. Also ich bin der Hahn zu Hause. Ich selber bin gar nicht in der Computer-IT unterwegs, sondern ich selber arbeite als Fachangestellter für Bäderbetriebe in Dresden, gebe quasi Schwimmkurse bzw. auch Aquakurse, betreue aber halt auch unten mit die Technik, also sprich in der Volkssprache sagt man zu uns immer Bademeister. Wir selber sind aber nicht bloß am Becken, sondern die meiste Zeit eigentlich unterirdisch und betreuen dort auch die Technik mit. Ansonsten selber im Hobbybereich betreue ich mehrere Projekte, unter anderem natürlich auch von der Firma Autodesk, das Programm Fusion 360. Vielleicht kennt das ja von euch einer, der in der 3D-Druckszene oder so unterwegs ist. Dieses Programm ist eigentlich ein Windows- bzw. macOS-Programm und ich habe das unter Linux mit Hilfe von Wine portiert. Genau, ansonsten auch mittlerweile als Redakteur bei der Wine HQ Facebook-Seite und ja, spezialisiert auf die ganzen Wine-Geschichten, speziell halt im CAD-Bereich. Genau. Zur Geschichte. Im Mai 2006 wurde das Ganze ins Leben gerufen, ursprünglich als eine Art, ich sag mal, Tool. Später kamen dann halt noch solche Funktionen dazu für den Multimedia- bzw. Social Networking-Bereich mit dazu. Was soll man sich darunter vorstellen? Ganz einfach, man wollte den Kindern natürlich nicht bloß ermöglichen, dass die dort die Lern-Apps, sage ich mal, verwenden können, sondern natürlich auch mit den anderen Kindern im Netzwerk kommunizieren können. Einsatz, ganz klassisch jetzt in der Schule, mehrere Kinder in einer Klasse und die sollen sich natürlich untereinander austauschen können, natürlich unter Beobachtung des Lehrers. beziehungsweise Pädagogen. Und das ist natürlich dann auch später, kommen wir noch dazu, das große Ziel, dass man quasi das Ganze vereinheitlicht, auf den Schulen oder in den Schulen einsetzt, aber halt natürlich nicht nur in Schulen, sondern man kann das auch zu Hause einsetzen, wenn man mehrere Kinder wie ich hat, oder natürlich auch im Kindergartenbereich. Genau. 2007 konnte es nur mit einigen Schwierigkeiten auf den verschiedenen Betriebssystemen installiert werden. Thema Installation. Im Serverbereich ist es nach wie vor noch etwas tricky, aber es funktioniert. Allerdings natürlich jetzt leider nicht auf meinem Raspberry Pi 4B. Das wollte ich eigentlich zeigen, aber da gab es halt zu viele Probleme. 2008 wurde das Ganze dann von Sugar Labs dann übernommen und weiterentwickelt, um es dann später auch auf die folgenden Distros wie Debian, Ubuntu, was ja im Grunde aufbaut auf Debian, Fedora und später auch noch viele, viele weitere Distros, wurde das dann ausgelagert, dass man das dort nachträglich installieren kann, kann man auch jetzt noch. Und später kam dann auch noch am 23. Juni 2009 die erste Version quasi eines Sticks, wo man im Grunde dieses Schoko OS auf einem Stick hat. Geht man dann einfach beispielsweise an so einen Computer ran, startet das von dort und dann sind die ganzen Anwendungen quasi auf dem Stick und man kann überall damit arbeiten. Bei dem Nachfolger von SugarWiser ist es allerdings noch viel schöner. Man hat die Möglichkeit, lokal zu arbeiten oder sich aktuell mit einem SugarWiser-Server, der auch erreichbar ist, zu verbinden. Man muss sich das Ganze dann so vorstellen, man erstellt einen Benutzer, hinterlegt ein Passwort in Form von Bildern, weil Kinder können sich einfach noch die Bilder besser merken als jetzt irgendeine Zahlenkombination. Und dann kann man sich halt immer wieder verbinden und dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Genau. Von 2009 bis 2011 wurden dann weitere Versionen veröffentlicht, wo unter anderem dann halt OpenSUSE auch mit hinzugekommen ist. Na? Jetzt. Im Juni 2012 wurde dann erstmals die Unterstützung für die ARM-Architektur hinzugefügt, speziell, wie man es hier ganz rechts sehen kann, dieser kleine grün-weiße Computer, das ist so ein OLPCXO-1, kriegt man jetzt kaum noch zu kaufen, also zumindest habe ich mal im Internet nachgeschaut, ja, ist nicht mehr. Also früher war das so der Hype gewesen, wo das alles anfing. Mittlerweile dadurch, dass man das halt über einen Stick laufen lassen kann oder halt nachträglich installieren kann auf dem System, beziehungsweise SugarWiser gibt es auch als App. Also Sie können, wenn Sie Android haben zum Beispiel, können Sie sich die App auch einfach dort installieren und sich dann auch ebenfalls lokal beziehungsweise per Internet mit dem Server verbinden. Genau. In der Mitte sieht man auch nochmal solche Sticks und links auch nochmal diese Oberfläche, wo man auch farblich schon sehen kann, alles was gelb hinterlegt ist, sind die Anwendungen, die beispielsweise das Kind genutzt hat. Genau. SugarWiser, wie erwähnt, ist quasi so der Nachfolger, der auf Android, Firefox OS und iOS mit HTML5 und JavaScript läuft, hat halt auch den Vorteil, dass man, wenn es eine Anwendung noch nicht gibt oder man sagt, man möchte irgendeine spezialisierte Anwendung rausbringen, kann man auch selber eine Anwendung schreiben und sie dann bei SugarWiser importieren. Genau. So, kommen wir zu den Missionen und Zielen. Gibt es drei Stück. Einmal die Bildungsziele, die technischen Ziele und die Gemeinschaftsziele. Bildungsziele hatte ich vorhin schon mal gesagt. Man möchte natürlich die Zusammenarbeit mit Pädagogen auf der ganzen Welt ermöglichen. Das Ganze, komme ich dann auch nochmal dazu, ist die sogenannte, bitte korrigiert mich, die Grazer-Interaktionsskala. Das ist quasi so im Umgang, so eine Art Norm, wo man das Ganze halt vereinheitlichen möchte, damit man halt auch die Kinder miteinander vergleichen kann. Genau. Dann weiteres Bildungsziel für Lernende überall kostenlos und leicht verfügbar. Das funktioniert, weil es funktioniert auf allen Endgeräten. Bereitstellung eines Forums für Diskussion, das ist noch so ein bisschen in der Luft. Also man kann natürlich dort sich austauschen, ja, aber das ist auch ein Grund, warum ich das hier vorstelle. Dieses Projekt ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, und deswegen möchte ich eigentlich auch mit dem Vortrag das nochmal so ein bisschen in Erinnerung holen. Genau. Bereitstellung eines Mechanismus zur Bewertung und Verbreitung der Ergebnisse. Das funktioniert am besten, wenn man so einen Server aufsetzt, weil bei dem Server ist es dann so, das zeige ich dann auch nochmal in ganz kurzen Videos dann später, sieht man ganz genau, welche Anwendungen das Kind benutzt hat. Und also man muss sich das vorstellen wie so ein Tagebuch. Das passt eigentlich am ehesten. Das ist wie eine Art Tagebuch. Man sieht genau, wann hat das Kind welche App benutzt. Und angenommen, das Kind arbeitet mit so einem Malprogramm, gibt es auch, dann sieht man sogar, was das Kind gezeichnet hat. Also so hat man wirklich die Kontrolle, was das Kind macht oder was es halt nicht machen soll. Wenn man merkt, das Kind macht nur Blödsinn, dann kann man auch die Anwendung wieder rausnehmen über den Server und dann steht es einfach nicht mehr zur Verfügung. Technische Ziele. Sugar soll auf mehreren Betriebssystemen und auf mehreren Hardware-Plattformen funktionieren. Macht's. Ältere Geräte sollen vor dem Schrottplatz gerettet werden. Ja, es ist tatsächlich so, dadurch, dass es minimale Anforderungen hat, wie man jetzt hier auch sehen kann bei dem kleinen Minicomputer. Stabile APIs und Beispielcodes, ja, gibt es, damit man natürlich auch selber Anwendungen schreiben kann. Die findet man dann unter GitHub, also die ganzen Links, das, was ich auch erzähle, findet man auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen auf der Webseite, in den Folien, und das ganz hinten dann wichtige Links und dann kann man das alles finden. Ansonsten natürlich Kinder vor Malware, Phishing und Botnets schützen. Man möchte natürlich nie, dass die Kinder sich irgendwo im Netz oder im Internet rumtreiben können. Deswegen ist auch bei der allerneuesten Version von dem Sugarwiser auch der Webbrowser rausgeflogen. Bei den älteren Varianten ist noch so ein Webbrowser da. Das Ganze nimmt als Unterbau Chrome, also Google Chrome. Und das hat man aber aus Sicherheitsgründen einfach rausgenommen. Weil warum soll das Kind dort im Internet sich herumtreiben? Genau. Gemeinschaftsziele, Bereitstellung lokaler, regionaler, technischer und pädagogischer Unterstützung. Also man möchte schon wirklich diesen Austausch weltweit haben. Aktuell ist aber das Problem, dass Sugarwiser mehr noch im englischen Raum genutzt wird, weil halt die deutsche Übersetzung halt noch ein bisschen hinterherhängt. Ziel sollte natürlich sein, auch die deutsche Unterstützung voranzutreiben. Ich hoffe, dass das auch in der nächsten Zeit passiert. Genau. Und Bereitstellung von Integrations- und Anpassungsdiensten. Also man möchte auch noch weitere Erweiterungen mit andocken, dass man halt noch mehr Verknüpfungen machen kann mit anderen Programmen. Benutzeroberfläche. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Unterschied zu anderen Umgebungen? Der ganz große Unterschied ist, das Kind öffnet nur ein Programm. Also nicht dieses Multitasking, sondern einfach nur schlichtweg ein Programm. Will es ein anderes Programm machen, muss es das Programm, was es gerade aktiv hat, erstmal schließen. Es kann natürlich dann später dort weitermachen, aber es muss erstmal geschlossen werden. Na, hier kommt auch nochmal der Punkt, sie verwendet eine Zoom-Metapher. Jede Ansicht repräsentiert eine andere Grazer-Interaktionsskala. Ja, also jede Anwendung kann separat dann bewertet werden, sich angeschaut werden. Dann als Anwender wechseln Sie zwischen einer Ansicht des Netzwerks, Nachbarschaft, das ist quasi dieses Social, wo man halt sich miteinander halt austauschen kann, chatten kann. Natürlich nur das, was man auch selber erlaubt oder halt nur in der Klasse, wo die Kinder drin sind. Freunde, die Startseite ist quasi das, was man ganz links auf dem Bild sehen kann und halt die aktuell geöffnete Anwendung auch als Aktivität genannt. So, das ist im Grunde genommen das Tagebuch, was das Kind sieht. Na, also da sieht man genau, welche Anwendung wurde zuletzt benutzt. Und man kann dort, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, kann man sogar auch noch selber sagen, welche Anwendung will ich favorisieren. Also meinetwegen jetzt das Malprogramm macht mir gerade besonders Spaß als Kind, dann kann ich auch sagen, okay, ich möchte das favorisiert in der Startseitenübersicht dargestellt bekommen, damit ich das schneller finden kann und ausführen kann. Genau. Das Tagebuch sieht natürlich für den Admin, also sprich für die Eltern, wenn die das sich im Server anmelden, natürlich ganz anders aus. Dort sehe ich natürlich die ganzen Benutzer, also die ganzen Kinder, die quasi angemeldet sind. Man sieht, wann sie angemeldet sind, wann sie zuletzt angemeldet sind, welche Programme zuletzt benutzt wurden, wie lange die Anwendung lief und natürlich, wie gesagt, bei einem Malprogramm, was es gerade gemalt hat oder sogar auch live. Genau. Das wäre dann der zweite Punkt. In der Mitte quasi von der Übersicht ist das kleine Symbol, was die Kinder auch nochmal ein bisschen farblich anpassen können. Da kann man den Rahmen eine andere Farbe geben, man kann der Füllung nochmal eine andere Farbe geben und natürlich hier auch die ganzen Einstellungen machen, ob männlich oder weiblich aktuell. Das andere wird, glaube ich, noch dran gearbeitet. Ansonsten auch die Datenschutzgeschichten kann man einstellen. Also standardmäßig, wenn man das benutzt, ist es ja erstmal bloß lokal. Wenn man es dann auch sich mit dem Server online verbinden will, dann muss man das separat nochmal bestätigen. Beim Server, weil ich nochmal beim Server bin, wenn man selber einen Server aufsetzt, gibt es eine Konfigurationsdatei und dort kann man auch explizit den, also standardmäßig auch der Haken drinne, dass bei der ersten, bei dem ersten Besuch der Seite quasi über den Webbrowser, wenn man das jetzt über einen Webbrowser macht, dass auch erstmal die Datenschutzerklärung, also der Hinweis zur Datenschutzerklärung kommt und dann muss man dies erst bestätigen, bevor man weiterkommt. Komme ich nämlich später nochmal drauf zurück, weil nicht jede Anwendung oder Softwarelösung, die es so auf dem Markt gibt, ist halt datenschutzkonform. Diese hier ist aber datenschutzkonform. Genau. Hier kann man, wie gesagt, in den Einstellungen dann halt auch die Passwörter ändern, die Sprache ändern, das Tastaturlayout. Also sehr minimal gehalten, aber das reicht auch vollkommen. So, jetzt kommen wir schon zur Live-Demo. Dann würde ich das bloß mal kurz minimieren. Das Ganze ist halt so, man kann sich das Projekt herunterladen, wie in meinem Fall. Bei mir liegt das Ganze jetzt im Homes-Verzeichnis. Ich gehe aber mal kurz direkt auf GitHub. Und wenn man das Ganze jetzt mit dem Webbrowser lokal starten möchte, ganz simpel starten möchte, dann geht man einfach hier unter GitHub auf Code, lädt sich die ZIP-Datei herunter, entpackt das Ganze. Jetzt wäre natürlich dann ein bisschen terminell, also hier Kenntnisse im Schreiben von Code ganz gut, aber da das ja hier eh aufgezeichnet wird, sollte das kein Problem sein. Ich möchte das bloß mal kurz mit dem Texteditor öffnen. Ganz simples Bash-Script, wo im Grunde einfach nur gesagt wird, es soll der Chromium-Browser geöffnet werden, es soll erlaubt werden, dass quasi die Intex-HTML von Sugarizer gestartet wird und alle anderen Sicherheitsbedenken quasi erstmal ignoriert werden. Weil wenn man das standardmäßig die Intex-HTML öffnet, dann ploppt zwar das Ganze auf, aber man kann es nicht bedienen. Das ist halt so eine interne Sicherheit von Chromium. Kann man aber mit diesem Befehl ganz einfach umgehen. Und dann habe ich das Ganze halt so gelöst, dass ich das jetzt hier unter dem Raspberry Pi mir einfach hier direkt so einen Bash-Start erstellt habe. Also sprich mit Öffnen mit und dann benutzerdefinierte Zeile und dann habe ich den Befehl hier eingegeben, habe das Ganze als Vorgabe gespeichert mit und dann konnte ich das ganz normal über den Desktop starten. Genau. Und dann landet man auch gleich auf, auf dieser Oberfläche, wo man im Grunde, also hier sieht man es auch, Englisch und Deutsch, das ist halt, wie gesagt, die Übersetzung noch das Problem. Und dann kann man hier erstmal Step by Step durchgehen und dann wird einem das halt auch erklärt, was was ist. Also neuer Benutzer anlegen, Login, Login halt, wenn man sich dann sogar noch an den Server anmeldet. Genau. wird das dann halt hier alles schön erklärt. So, ich mache es jetzt mal ganz simpel. Ich lege jetzt hier einfach mal einen neuen Benutzernamen an. Hatter. Gehe dann auf Weiter. Das ist jetzt das Schöne, was man machen kann mit der Farbe. Klickt man halt drauf, dann ändert sich das die ganze Zeit. Man kann es natürlich auch hinterher noch nachbearbeiten. Genau, dann wären wir schon auf dem Startbildschirm angekommen. Jetzt kriegt man auch hier wieder eine schöne Unterweisung, wo im Grunde auch hier nochmal gesagt wird, oh, mal auf Deutsch, für uns war es bei mir noch auf Englisch. Und wenn man jetzt halt da drauf gehen würde, bekommt man halt dann die Möglichkeit mit Abmelden, an die Einstellungen gehen oder halt mit dem Server verbinden. Genau. Ist halt sehr einfach gehalten. Das wäre dann die Favoritenansicht. Genau. Ich mache das aber jetzt mal weg. Das ist natürlich jetzt sehr unübersichtlich. Na, weil jetzt hat er bei der Variante einfach mal alle Anwendungen reingeschmissen. Möchte ich das jetzt aber anpassen, dann gehe ich einfach hier oben auf, hier oben auf das Menü quasi. Hier sind es mal 4 Striche statt 3 Striche. Und dann sieht man hier überall auf der linken Seite einen Stern, der ist farbig markiert. Alles, was farbig markiert ist, landet automatisch auf dem Startbildschirm. Möchte ich jetzt irgendeine Anwendung von dem hier rausschmeißen, dann gehe ich einfach hier einmal drauf. Und dann ist er weg und dann auch nicht auf dem Startbildschirm verfügbar. Das ist erstmal so die Kontrolle fürs Kind selber, also wo das Kind selber machen kann. Über den Serverbereich kann man das unterbinden. Genau, dann kriegt das Kind gar nicht erst die Programme dort zu sehen, sondern nur die, die freigegeben sind und kann natürlich nur mit den freigegebenen Programmen selber auswählen, welches es spielen möchte oder lernen möchte. Genau. Das wäre dann diese Nachbarschaftsgeschichte. Funktioniert natürlich ganz klar nicht, weil wir jetzt aktuell nur lokal arbeiten und nicht mit einem Server verbunden sind. Wenn wir jetzt mit einem Server verbunden wären, könnten wir das dann noch machen. Einfach mehrere Kinder reinschmeißen und dann würden die sich hier auch sehen. Und könnten halt auch wirklich sich hinten und her Textnachrichten schicken. Hat natürlich auch den Vorteil für den Lehrer, weil der Lehrer kann natürlich auch kommunizieren während der Stunde und kann dann einfach mal eine neue Aufgabenstellung über den Chat durchreichen. Genau. Ansonsten gehen wir mal kurz hier rein. Also hier sieht man auch jetzt Steve, meine Einstellungen abmelden. Ich verbinde mich dann auch nochmal mit dem Server, damit ihr das dann seht mit dem Passwort, also mit dem Bildchen. Genau, über mich. Und jetzt könnte man jetzt hier erstmal nur das einstellen. Auf dem Server kann man halt noch das Geschlecht dann auswählen. Und über meinen Computer, jetzt sehen wir hier aktuell ja, den Unterbau, auf was es halt gerade läuft. Auch die Versionsnummer sehen wir. Aktuell ist es die 1.6.0. Genau. So. Wenn wir jetzt einfach mal eine Anwendung öffnen, welche öffnen wir jetzt mal so aus Spaß? Moon, machen wir mal Moon. Also man geht dann quasi auch hier immer drauf auf die Anwendung und muss dann hier nochmal separat drauf gehen. Und dann öffnet man das einfach und jetzt sehen wir zum Beispiel gerade ein paar Informationen zum Mond, sogar tagesaktuell. Und dann kann man sich halt wirklich hin und her switchen. Ne? Und hier könnte man jetzt dadurch, dass es ja eh im Browser ist, also ich müsste jetzt natürlich erstmal hier das Ganze im Vollbild machen. Das machen wir auch gleich mal. Dann wäre jetzt auch die gesamte Anwendung im Vollbild. Ich selber habe jetzt aktuell gerade Raspberry Pi OS installiert. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, quasi diesen Kiosk-Mode zu installieren. Dann öffnet sich das Ganze nur im Browser und man hinterlegt das Ganze einfach, ganz simpel. Und das Kind bekommt nur das zu sehen in dem Login. Also diesen Login-Bildschirm und muss sich dann anmelden. Dann hat es mit dem System gleich gar nichts mehr zu tun. Bei mir jetzt selber habe ich es natürlich jetzt so gelöst, aber das wäre dann die andere Variante. Und halt dann oben ganz normal schließen und dann haben wir wieder ja, eine sehr große Übersicht jetzt. hat man einen kleineren Bildschirm, also eine andere Auflösung, dann ist es unter anderem auch so, dass man natürlich nicht alle Anwendungen sieht, sondern dann hat man so ein kleines Symbol, also quasi so ein Mehrsymbol, wo man dann halt draufklicken tut und dann schaltet man auf die zweite Seite. Also quasi, auch wenn hier mal eine Anwendung nicht zu sehen ist, kann man dann umblättern auf die anderen Seiten und dann sieht man auch die anderen Programme. Genau. So, ich würde aber sagen, ich schließe das jetzt mal hier. Machen wir es ganz anders. Gehen wir mal auf Abmelden. Abmelden. So. Schließen das jetzt einfach mal. Fenster schließen. Öffnen das nochmal neu. Und gehen, jetzt muss ich kurz selber überlegen, App online, genau. Im Grunde erstmal genau dasselbe, nur jetzt lege ich einen neuen Benutzer an. Das kann ich natürlich jetzt hier schon Steve nehmen, hat er sich gemerkt. Gehe auf Weiter, erkennt er, okay, der Name, der existiert schon in der Datenbank auf dem Sugarizer Server. Also muss ich natürlich jetzt einen anderen Namen nehmen. Mal gucken. Nehmen wir mal 2.0, vielleicht existiert er noch nicht. Existiert noch nicht. Und jetzt muss ich ein Passwort generieren. Natürlich sieht man dort auch die Buchstaben, aber halt auch die Bilder. Bilder, wie gesagt, können sich die Kinder in der Regel einfacher merken. Und dann kann man hier natürlich noch umswitchen zwischen anderen, naja, nicht so schönen Bildern. Oder halt ja, Apfel, Pizza, Kuchen. Okay, das werden die sich wahrscheinlich am ehesten gleich merken. Oder halt einfach die Tiere. So, und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt einfach mal viermal die Fische und melde mich dann an, muss ich natürlich jetzt noch die Farbe anpassen. Das lassen wir jetzt einfach gerne noch weiter. Ja, die Cookies, kommt hier nochmal der Hinweis. Und schon bin ich drauf. Und kann jetzt, wenn ich mich natürlich abmelde, also wenn euch das Passwort jetzt gemerkt habt, wenn ich mich abmelde, könnt ihr auch gerne euch anmelden und macht unter meinem Namen weiter. Oder ich lösche den einfach wieder. Und da hätten wir jetzt die Ansicht natürlich im Netz. Also wir sind jetzt wirklich verbunden mit dem sugarizer.org Server und kann es dann dort halt online weitermachen. Das Einzige, was natürlich hier nie unterstützt wird, ist natürlich diese Nachbarschaft. Weil man natürlich nie möchte, dass jetzt natürlich weltweit alle miteinander kommunizieren. Das wäre ja dann wieder sinnfrei, wenn das Kind dann mit allen kommunizieren kann. Sondern es soll natürlich nur auf dem eigenen Server, den man laufen lässt, dort dann miteinander schreiben können. Und nie komplett im Netz. Aber es ist dieselbe Ansicht und man kann jetzt dort genau dasselbe alles machen, nur dass man halt jetzt mit dem Server verbunden ist. Genau. So, dann würde ich aber euch noch kurz zeigen wollen, wie das jetzt mit dem Server aussieht. Desktop. Ich hoffe, man kann es sehen. Ansonsten mache ich dann... Ah, ist relativ klein. Ich versuche es mal zu vergrößern. Ansonsten spiele ich dann gleich noch so eine GIF-Animation ab. Die kann ich aber leider nicht anhalten. Also das wäre jetzt so diese Übersicht, wenn man jetzt im Backend vom Server angemeldet wäre. Unter Top, also quasi was so in der Mitte ist, sieht man auch die einzelnen Benutzer, die quasi mit angemeldet sind. Und rechts sieht man halt auch nochmal sehr schöne Statistik und oben halt natürlich auch die Aktivitäten, also zum Beispiel jetzt 44 Aktivitäten, die aktuell genutzt werden. Und ganz unten zum Beispiel hier kann man sehr schön erkennen, jetzt Big File, Big File 2 oder Lionel, wann der zuletzt aktiv war, passt natürlich jetzt gerade nicht, weil es ein Bild ist, aber der war zuletzt zum Beispiel der Lionel aktiv gewesen, 4 pm, genau. Und rechts sieht man dann halt sehr schön, welche Anwendung wurde zuletzt verwendet. Ja, das ist halt dann wirklich eine sehr schöne Übersicht. Und auf der linken Seite haben wir halt dann nochmal die Menüführung, Home, Benutzer, also Users, wo man dann selber Benutzer auch anlegen kann oder auch einfach löschen kann. Aktivitäten, das war das, wo man dann einzeln zu dem jeweiligen Benutzer die Aktivitäten freigeben kann oder auch entziehen kann und halt auch kontrollieren kann, was das Kind benutzt hat oder verwendet hat. Journals ist quasi auch dieses Tagebuch, was dann nochmal ausführlich das Ganze ausgibt. Und Classroom, Sie haben es auch sehr schön, also Klassenzimmer. Dafür war es ja, wie gesagt, auch gedacht. Man kann dann auch mehrere Gruppen anlegen. Also Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Und jede Gruppe kann man separat dann steuern und festlegen, welche Anwendungen halt verwendet werden sollen. Beispielsweise, ja, im Physikunterricht machst du halt nur Anwendungen für Physik. Mathematik machst du halt natürlich nur die Anwendungen, die spezifisch für den Mathematikunterricht sind und so weiter. Und natürlich dann nochmal eine sehr, sehr ausführliche Statistik. Das wäre dann quasi der letzte Punkt in dem Menü. Genau. So, jetzt spiele ich mal so eine GIF-Animation, aber die läuft, wie gesagt, fortlaufend. Aber da kann man eigentlich trotzdem sehr schön erkennen, wie das funktioniert mit dem Umschalten, wie sich das Ganze dann anpasst. Also das wäre dann quasi so die Übersicht von den Benutzern, die Sprache, die das Kind verwendet, wann es zuletzt aktiv war, welche Rolle das Kind einnimmt, ob es Student ist oder ob es einfach ein Grundschüler oder so ist. Genau. So funktioniert eigentlich der ganze Aufbau dann. Und dann nochmal das andere. Oder war es das? Genau, das mit den Klassenzimmern. Und dann kann man dort halt die Gruppen quasi erstellen, also die Klassenzimmer halt erstellen. Genau. Gut. So, dann kommen wir mal wieder hier zurück. Also. So, Features und Erweiterungen. Hier ist es jetzt natürlich so gewesen, wir haben die Anwendungen direkt dort in der Übersicht gesehen. Möchte man jetzt aber explizit nachschauen, für welche Altersgruppe, welche Anwendung geeignet ist, dann kann man direkt über die Webseite von sugarizer.org quasi auf die Seite gehen, wo man die Anwendungen sich alle auflisten lässt und kann dann direkt filtern. Also hier wäre jetzt zum Beispiel plus 4 Jahre, plus 6 Jahre, plus 8 Jahre und plus 11 Jahre. Wenn man jetzt die Altersklasse plus 4 auswählt, dann kriegt man auch nur die Anwendungen für plus 4 angezeigt und kann daran oder sich daran dann orientieren und die Anwendungen dann im Backend für die Schüler dann so auch anpassen, dass nur diese Anwendungen verfügbar sind. Das Gleiche kann man auch oben machen nach den Kategorien, ja, ich sage jetzt mal Spiele, Schreiben, also gerade im Deutschunterricht zum Beispiel. Oder halt die Simulationsgeschichte, wie zum Beispiel das mit dem Mond, was ja eigentlich auch Physik mit ist, kann man halt dann auch danach filtern und sich natürlich dann die Anwendungen dann in die jeweiligen Fächer reinstopfen. Genau. Finde ich sehr schön gemacht mit der Übersicht, zumal man dann halt auch jeweils immer noch mal eine kleine Erklärung dazu bekommt. Und man kann, wenn man direkt auf der Webseite ist, sich auch, wenn man dort drüben rechts auf den roten Button, ist jetzt gerade schwer zu lesen, die Demo-Vorschau anzeigen lassen, was die App quasi darstellen soll. Das wären jetzt mal so 4 Anwendungen. Die obere linke Seite, das wäre zum Beispiel so eine Art Calibre, das ist quasi, um sich ja, E-Books anzuschauen oder beziehungsweise PDF-Dateien anzuschauen. Also man kann dann quasi für das jeweilige Fach auch spezifisch, ja, Bücher dort reinpacken in virtueller Form und dann können die Kinder auch dort nachlesen, jederzeit darauf zugreifen. Finde ich auch eine sehr schöne Sache. Ansonsten in dem unteren zum Beispiel, das wäre dann spielerisches Lernen mit Hilfe von Scratch, also quasi so der einfache Einstieg ins Programmieren. Rechte Seite wäre jetzt das ist ja ein sehr gemeines Spiel, also da selbst sitze ich manchmal und knüffle, weil man hat quasi dort oben jetzt die Zahl 11. Unten drunter hat man verschiedene Zahlen und auf der rechten Seite hat man dann ebenfalls, das zeigt das Plus hier nicht an, weil man, na doch, zeigt es schon an, man hat halt dann unten Plus, Minus, Mal und geteilt durch. Das muss man auf der rechten Seite platzieren, genauso auch die Zahlen. Und dann muss man aber oben auf die 11 kommen. Also das ist nicht einmal bloß rüberschieben, sondern man muss schon mit Verstand rangehen, damit man auch wirklich auf die 11 kommt. Weil ansonsten hat man dann auf der linken Seite eine Zahl stehen, die im Grunde genommen keine 11 mehr ergibt. Genau. Und das oben, das ist quasi ein Programm für Frequenzen. Also da kann man dann sich Frequenzen anzeigen lassen. Auch nochmal eine schöne Sache. So, Erweiterung. Hat ja vorhin mal erwähnt gehabt, man kann auch selber Programme erstellen für Sugarizer. Und das Ganze funktioniert halt mit HTML bzw. JavaScript. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, wie das Ganze funktioniert, wie man das aufbauen kann, dort steht schon mal der Link. Ja, und da kann man dann halt wirklich selber loslegen und sagen, okay, die Anwendung existiert noch nicht, die möchte ich haben, dann einfach erstellen und dann hat das Kind das zur Verfügung. Alternative Anwendungsbeispiele. Es gibt, wie vorhin auch schon erwähnt, natürlich nicht die eine Lösung, sondern es gibt verschiedene Lösungen. Und da gibt es zum Beispiel, oder wird halt mit betreut von KDE4Kids, die sogenannten Programme wie zum Beispiel G-Compress. Das verwenden meine Kinder sehr oft. Oder zum Beispiel auch G-Brainy. Wobei natürlich bei G-Compress ist halt einfach nur eine Anwendung, die man ganz normal installiert. Und dort gibt es genauso, ist halt alles spielerisch gemacht. Ne? Da lernen die Kinder einfach am besten. Und wie man dort auch schon erkennen kann, ist zum Beispiel dort ein Baby-Word-Prozessor, das heißt eine Tastatur, hat man ja meistens vor sich liegen. Und die Kinder müssen ja auch irgendwo den Umgang auch mit der Tastatur lernen. Und da gibt es dann halt zum Beispiel Spiele, wo man dann angezeigt bekommt, ein A oder ein B, und dann muss man das auf der Tastatur finden, draufdrücken, und dann hat man es entweder richtig gedrückt oder nicht richtig gedrückt. Genauso auch andersrum, man drückt einfach die Buchstaben und dann zeigt es das an, welcher Buchstabe, welchen man halt gedrückt hat. Das Gleiche ist natürlich dann auch mit Rechenaufgaben oder halt auch das gesamte Alphabet, wo einfach mal zum Beispiel Buchstaben runterfallen und dann wird der Umgang mit der Maus gelernt. Dann muss man halt die Buchstaben einfangen. Genau. Und so gibt es dann halt wirklich verschiedene Sachen. Unter G-Compress, das beherbergt über 100 Aktivitäten, also sprich Spiele, von einfach bis schwer. Richtet sich natürlich dann danach, wie der Bildungsstand des Kindes einfach ist. Genau. Ansonsten gibt es natürlich neben dem Sugarizer, also ich sage ja immer Sugarizer, das ist ja eigentlich das, was ja per HTML und JavaScript ausgeliefert wird. Die alte Version ist ja aber eigentlich nur Sugarizer OS. Und das wird zum Beispiel auch als Spin von Fedora ausgeliefert für einen USB-Stick und stellt quasi so eine alternative Linux-Distro dar. Und das hier, was wir jetzt hier unten, die zwei Bilder sehen, sind quasi auch zwei Alternativen. Auf der linken Seite wäre zum Beispiel das Kano OS und auf der rechten Seite das PTOP OS. Es gibt von dem PTOP OS auch einen Computer, also eine Art Laptop. Früher hat man den mit einem 3D-Drucker gedruckt, heute natürlich wird das nicht mehr so gemacht, also nicht immer. Und sieht man natürlich, die Oberflächen, also gerade Kano OS ist natürlich sehr an die Kinder angelehnt. Naja, erinnert so ein bisschen an ja, Windows 8 von der Kacheloberfläche. Aber ist halt wirklich schön von der Optik gemacht. Und rechts, das ist ähnlich, auch mit der Kacheloberfläche. Beide Varianten stellen quasi eine separate Linux-Distro dar, bauen aber beide ähnlich wie Raspberry Pi OS auf Debian auf. Genau, bloß, dass die halt andere Oberflächen liefern, wo im Grunde genommen das Hauptaugenmerk sich eigentlich auf die Einführung des Programmierens so ein bisschen. Also das Ziel ist ja, wenn man so einen kleinen Minicomputer hat, da hat man ja die GP, also die Pins, die ganzen Pins. Und da kann man natürlich auch schöne Projekte machen, wie LED anschalten über einen Knopf. Und das ist quasi auch so ein bisschen gedacht, dass man die Einführung mit dem Digitalen, mit dem Analogen halt verbindet Und das sind halt nochmal solche separaten Varianten. Von KanoS gibt es im Übrigen auch eine Web-Version, also eine Web-Variante, wo man online mit einem Profil auch die Anwendungen benutzen kann. Habe ich mir aber noch so genau nie angeguckt. Also auf jeden Fall, das mit dem Programmieren habe ich mal angeguckt, aber weiter bin ich noch nicht gekommen. Genau. Ansonsten sind wir jetzt schon beim Fazit und bei der Fragerunde angekommen. Ja, wir wissen, Linux bzw. die Linux-Distros, die kommen ja fast auf allen Geräten mittlerweile zum Einsatz. Auch wenn man das vielleicht immer so nie rüber kommuniziert bekommt. Aber es ist so, es kommt überall zum Einsatz. Also zumindest bei meinen Schulen, wo ich unterwegs war, ist der Server nie ein Windows-Server gewesen, sondern eigentlich immer ein Linux-Server. Genau. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den Kindern den Einstieg, wie gesagt, in die digitale Welt zu erleichtern und oder die Entwicklung der Kleinen zu fördern, ist aber auch gleichzeitig Fluch und Segen. Na, weil je mehr es gibt, umso schwieriger wird es natürlich für die Eltern und natürlich auch für die Schulen. Weil welche Softwarelösung ist jetzt das Beste? Das ist halt immer schwierig. Natürlich auch die fehlenden Ressourcen für die Entwicklung und längerfristige Betreuung solcher Projekte. Ich hatte ja vorhin mal erwähnt, gerade die Übersetzung in die deutsche Sprache ist halt nur teils passiert. Da fällt es einfach mal an Manpower. Aber wie es halt bei vielen Projekten sind, manche sind herausgestampft worden, viele sind aber wieder eingestampft worden, weil einfach zu wenig Leute mitgewirkt haben, beziehungsweise auch manche gegangen sind. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Vielzahl an Lösungen. Anforderungen an den Datenschutz, das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Nicht jede Anwendung oder jede Softwarelösung ist datenschutzkonform. Gerade im Einsatz, vielleicht zu Hause mag es noch irgendwo gehen, aber im Einsatz in den Schulen ist es dann schon Alarmglocke. Also da sollte man schon wirklich darauf achten, dass dort das Ganze eingehalten wird. Genau, ansonsten, wie gesagt, die Übersetzung. Mein Fazit zu der ganzen, jetzt immer zum Abschluss zu kommen. Ich selber habe es damals verwendet, weil ich danach, wie gesagt, für meine Kinder nachgeschaut habe, was kann ich einsetzen. Aufgrund der fehlenden Übersetzung ins Deutsche habe ich dann natürlich nach Alternativen geschaut und bin letzten Endes bei dem G-Compass gelandet. Genau. Soll ich mal kurz das G-Compass zeigen oder eher nicht?
Willkommen.
Ja, man hört sogar, es ist auch sehr spielerisch, die Musik. Also die Sprachpakete, wenn man das erste Mal das öffnet, wird man auch direkt gefragt, ob man alle deutschen Sprachpakete installieren möchte und auch die Musik. Weil bestimmte Programme funktionieren einfach mit Musik. Also da gibt es unter anderem halt Spiele, wo man Musik erzeugen kann, wo man eine Kuh abspielen kann oder wie ein Hahn halt klingt oder wie ein Auto klingt oder wie ein schreiendes Baby. Das kann man halt alles damit machen. Da braucht man natürlich Ton. Ja, das sind natürlich jetzt gerade die letzten Sachen, was meine Kinder gespielt haben. Ja, wie beispielsweise Buchstaben malen oder Zahlen malen oder Labyrinth. Und das wäre jetzt quasi die Startseite, also die Favoritenseite. Und hier oben die einzelnen Kategorien. Man kann natürlich auch danach suchen. Hier sieht man es auch schon, das wäre jetzt die Kategorie, um zum Beispiel den Umgang mit der Maus oder Tastatur zu üben. Ich gehe jetzt mal einfach mal spaßeshalber hier auf das Feuer. Also man sieht, es ist wirklich schön gemacht. Und dann muss ich natürlich jetzt mit der Maus dort oben reingehen und muss natürlich genau dort drinnen lang machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, ich rutsche jetzt einfach mal mit Absicht hier runter, muss ich wieder von vorne anfangen. Also, ich möchte aber ja dort drüben das Feuer löschen. Also muss ich hier wirklich lang gehen, bis das Feuer gelöscht wird. Ja, und somit wird das wirklich spielerisch gemacht. Das wird natürlich dann auch immer schwieriger, also von Level zu Level. Wie bei allen Anwendungen, die es dort gibt. Und dann kann man das halt spielerisch machen. Und auch hier funktioniert das Prinzip ähnlich wie beim Sugarizer. Man verwendet immer nur eine Anwendung. Möchte ich jetzt hier wieder rausgehen, kriegt jedes Kind eigentlich hin auf das Haus. Und dann ist es wieder zurück. Ja, und dann sieht man auch, man kann hier auch runterscrollen. Also verstecken sich dann auch weiter unten noch ein paar Anwendungen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter, dass ihr mal alle Anwendungen mal einmal gesehen habt. Also auch hier Lichter aus, Eisenbahnaktivitäten, Türme stapeln, ja, Sudoku. Oder was auch sehr schön ist, bediene eine Schleuse. So ein kleines Boot, hat man eine Schleuse. Das Boot muss Holz abholen, also muss es dann auf die andere Seite kommen, also muss man das dann einstellen. Wird wunderbar erklärt, wie gesagt, hier funktioniert die deutsche Übersetzung. Ich überspringe das jetzt mal kurz und dann sieht man hier den kleinen Tux in dem Boot, die Schleuse. Und dann muss man das selber hier einstellen, dass das Wasser quasi so steigt oder sinkt, dass das Boot auf die andere Seite kommt. Und dann natürlich auch wieder zurück. Und dann steigert sich das Ganze natürlich ebenfalls. Ansonsten binäre Lampen, da kommen wir dann schon Richtung mit den Glühlampen, wo man dann halt so Schaltkreise baut, wo man eine Batterie anklemmen muss. Also es steigert sich dann halt. Ne? Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier unten die Symbole. Hier. Ein Symbol von dem roten ist schon erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das Kind, das bedeutet, das Kind muss vom Bildungsstand natürlich ein bisschen höher sein. Ansonsten schmeißt die Tastatur wirklich in die Ecke irgendwann. Sage ich jetzt mal so übertrieben, im übertriebenen Sinne. Das ist natürlich dann nochmal höher und 3 ist natürlich dann ganz oben. Ja, und daran kann man dann sehen, wie der Schwierigkeitsgrad dann steigt. Also unabhängig davon, ob man in einem Spiel drin ist, wo dann halt Level, ne, kommt, also Level 1, Level 2, Level 3, ist das hier nochmal die nächste Steigerung von den Stufen. Genau. Dann kommen wir natürlich schon so ein bisschen zu den Spielen. 1, 2, 3, also das ist dann schon Richtung Mathematik. Dann nochmal ein paar Logikspiele. Das ABC, na, wo man im Grunde dann den Umgang auch nochmal mit der Tastatur, beziehungsweise wo dann auch die Buchstaben fallen. Und natürlich, manchmal ist doch ein Spiel doch was, oder? Dann hat man hier nochmal ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Kugelspiel gegen Tux, 4 gewinnt. Und das Schöne ist natürlich, das Kind muss nicht unbedingt alleine spielen. Man kann als Elternteil auch mal gerne mitspielen. Von daher, oder mit einem Freund oder Freundin, das funktioniert. Und auch hier ist natürlich wieder das mit den Schwierigkeitsgraden hinterlegt. So viel zu dem G-Compress. Genau. So. Ansonsten bin ich soweit durch. Und hier hinten wären dann die letzte Seite, wie gesagt, die ganzen Links, wo unter anderem auch von Dresden, die ja letztes Jahr einen Vortrag gehalten haben zum Schulstick, das habe ich gleich mal mit hier reingepackt. Genau. So, damit bin ich durch.
So, dann.
Noch Fragen?
Genau, erstmal vielen Dank. Dann ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Ich würde rumkommen.
Ja, mit den Links, oder? Hier. Also hier habe ich auch mit Absicht ganz unten den Link reingemacht, zwecks der Crazer-Interaktionsskala. Dass ihr das nochmal nachlesen könnt.
Okay, 2 Fragen, wenn ich darf. Frage 1. Meine Kinder sind 5 und 6 Jahre alt. Ja. Sie können noch nicht lesen. Das, was du bislang gezeigt hast, arbeitet ganz viel mit dem Lesen von Worten. Gibt es auch darunter eine angepasste Umsetzung, wie es eigentlich Sugar mal vorhatte?
Es gibt Pläne, ja, tatsächlich, aber hängen noch momentan in der Luft. Und deswegen bin ich halt auf das G-Compass umgestiegen, weil dort kann man, also ich selber sitze natürlich bei meinen Kindern immer dabei, also meine Jüngste ist 5, meine Mittlere, die wird 6 und die Größte ist 9. Und die macht das natürlich selbstständig, die Große, die Mittlere, das wird langsam, aber da funktioniert das, weil das halt irgendwo selbsterklärend sind bei den Spielen, weil die Stufen werden halt immer schwerer. Bei dem Sugar Riser ist es halt wirklich eher, das sollte man dann schon in einer höheren Klassenstufe momentan sein, zumindest zum aktuellen Entwicklungsstand, weil, wie gesagt, Sie haben ja selber gesehen, es ist meistens noch auf Englisch. Also da ist ja schon das Problem, die erste Stufe wegen der englischen Sprache und dann natürlich, dass man viel lesen muss. Genau.
2. Frage, wenn ich darf. Du hast vorhin erzählt, der OLPC sei inzwischen tot. Das Setup, welches du dort vorne hast, würde ich meiner 5-Jährigen nicht in die Hand drücken wollen.
Hast Kann ich verstehen?
Eine Empfehlung für eine Hardware-Umsetzung, was man in der Altersstufe dem Kind in die Hand drücken könnte?
Empfehlung, entweder machen Sie es über ein Tablet, was ja mittlerweile immer mehr Verbreitung in den Schulen auch verbreitet ist. Also zumindest bei meiner Großen ist es mittlerweile so, dass die auch ein Tablet halt benutzen, um solche Anwendungen zu machen. Ansonsten Alternative, das ist natürlich jetzt, gebe ich zu. Natürlich ist es halt jetzt so gemacht, ich wollte halt einen Computer haben, der jetzt kompakt für unterwegs ist, ganz klar, der sogar ausschließlich nur von der Powerbank, wären wir beim Thema Nachhaltigkeit, meine Powerbank hat Solarplatten, das heißt, na gut, müsste ich den ganzen Tag jetzt bei den Lichtverhältnissen warten, bis der dann mal voll ist, reicht aber, wenn der voll ist, 18 Stunden aus, um den mit Strom zu versorgen, mit der Kombination, wie er jetzt gerade ist, und da kann ich auch Videos gucken. Natürlich, wenn du natürlich hintereinander ein Video guckst, dann ist es natürlich schneller leer. Ich selber würde natürlich dann die Lösung variieren, also wenn es jetzt über einen Computer als solches dann vielleicht gehen sollte, ganz normal halt wirklich eine Tastatur, das und ohne das, also ohne diese, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Na, das wäre jetzt, aber die einfachste Lösung wäre jetzt mit dem Tablet, weil erstens sind da keine Kabel. Und dieses G-Compass zum Beispiel gibt es ebenfalls sowohl für iOS als auch für Android. Kann man sich installieren, funktioniert auch alles super und kann dann halt über Touch benutzt werden. Und alles, was zum Beispiel die Schreibanwendungen angeht oder, jetzt komme ich leider gar nicht drauf, das funktioniert alles wunderbar über das Touch. Na, also bei dem G-Compass hat man zum Beispiel auch so eine Art Word, wo man halt wirklich das schreiben kann und die Notizen kann man sich dann nur abspeichern. Genau. Also das wäre jetzt wirklich ungeeignet. Also meiner 9-jährigen Tochter, das könnte ich das so machen, da habe ich weniger Bedenken, aber meinen 2 Jüngeren würde ich das nie machen wollen. Genau.
Ich denke, das ist auch spitzenmäßig, so wie Sie das machen, weil vor der Schule gehören die Eltern ran. Ja?
Also ich denke, da fallen wir von der falschen Seite vom Pferd, wenn wir Vorschulkinder, die noch nicht im Schulbereich sind, ne, selbstständig irgendwo vor so eine Technik. Ne? Also da habe ich ja keine Haptik und sowas drin. Aber ich finde das richtig toll und ich finde, das muss wirklich auch im Staatsministerium, es muss multipliziert werden, weil es ist ja auch eine sehr preisgünstige Sache. Und das, wo es immer mangelt, ist ja wirklich das Geld und hierdurch das Open Source und so mit den Kindern arbeiten zu können und so eine Überwachung, ich hätte es mir gewünscht für meine Kinder, ich kann es jetzt für meine Enkel so anwenden, ne? Aber das Wichtige ist doch, dass das unters Volk kommt, dass wir Lehrer in Elternabende dafür aufschließen und sagen, das gibt es, ja, weil ich habe derzeitig den Eindruck, von den die ausländischen Kinder überholen uns im Bildungsgrad. Ja? Und wir müssen jetzt einfach mal anfangen, auch mit unseren Kindern diese Ressourcen zu eröffnen und die zukunftstüchtig zu machen. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Dankeschön.
Bitte, bitte. Weil Sie es gerade auch erwähnt haben, gerade in Großbritannien zum Beispiel, die Kinder, die arbeiten dort zum Teil im Physikunterricht mit solchen Minicomputern, um halt wirklich solche Experimente zu machen mit Lampen. Ja. Aber es kostet halt alles Geld. Und jetzt gerade durch die ganze Corona-Krise, so ein Computer hier hat man mal, also in der Version, wie ich ihn habe, hat man mal für 60 Euro bekommen. Jetzt wird er gehandelt für 200 Euro. Da kann man sich dann auch kleinrichten Computer holen. Alternative, das habe ich heute auch schon, oder beziehungsweise gestern schon gesehen, wenn Sie unten mal bei den Ständen vorbeilaufen, ich glaube, auf der rechten Seite war das irgendwo. Da ist so eine kleine, unscheinbare Tastatur. Die ist vielleicht, von meiner Tastatur gesehen, vielleicht so breit. Und in der Tastatur ist auch ein Minicomputer integriert schon. Das heißt, man schleppt quasi seinen Computer als Tastatur mit, hat dann natürlich auch noch eine Maus. Und die ganzen Anschlüsse sind schön hinten dran. Und da ist eine Abdeckung. Das wäre vielleicht auch noch was für Ihre Tochter. Oder für, genau. Weil da kommt die, da gibt es dann eine Abdeckung und da kommen die gar nicht erst an die Anschlüsse direkt ran. Wenn man diese Pins benutzen möchte, um Experimente machen zu wollen, nimmt man die Abdeckung ab. Die werden zum Beispiel, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte, aber die werden gehandelt als Set für knapp 110 Euro. Dann hat man einen vollwertigen Computer, der für alles reicht. Also ich habe zum Beispiel für meine Eltern, habe ich so mit einer Tastatur bestellt, weil das Dreiermodell vom Raspberry Pi, der war halt jetzt nach 7 Jahren dann halt doch mal so weit, aber meinetwegen, mich hat ja damals 15 Euro gekostet. Das muss man, da hat er nachhaltig gesehen wirklich gut gedient. Und jetzt sind natürlich den als Tastatur geholt und meine Eltern können ganz normal weiterarbeiten, können ihren Urlaub buchen, ihre Office-Varianten, also schreiben, weil dadurch, dass meine Mutti noch als Kindergärtnerin arbeitet, musste ja doch mal Mama was ausarbeiten für die Elternabende. Und da reicht so ein kleiner völlig aus.
Und es ist.
Und vor allem diese Anwendung, diese G-Compress-Variante, gibt es in abgewandelten oder abgespeckten Varianten. Also ich gehe mal davon aus, dass bestimmt jeder von euch mal im IKEA unterwegs war. Und da sieht man ja auch immer mal solche kleinen Stände, wo die Kinder was spielen können oder malen können. Das ist eigentlich nur eine Abwandlung von dem G-Compress.
In Anbetracht der fortgeschrittenen, In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, vielen Dank nochmal und gutes Schlusswort und wir wechseln dann mal.
Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt bei den Chemnitzer Linux-Talken.